Das war der linke Medienspiegel im Juli 2026. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.noblogs.org. Und tschö.
Das Archiv von Radio Frei bietet eine Vielzahl an Beiträgen und Interviews der letzten Jahre. In der nächsten Stunde erfolgt nun der Versuch, drei Beiträge zum Thema Wohnen zusammenzutragen, ergänzt mit etwas passender Musik. Viel Spaß! Es geht los mit Haus am See von Peter Fox.
Bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.
Traum gesehen, das Haus am See.
Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus.
Traum gesehen, das Haus am See.
Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
Was bezahlt ihr für eure Wohnung? Diese Frage kommt früher oder später in den meisten Smalltalks auf, weil es jeden betrifft und weil es mittlerweile zur Existenzfrage geworden ist. Jeder kann dazu seine persönliche Leidensgeschichte erzählen Vor allem für Familien in Städten wie Erfurt gestaltet es sich immer schwieriger, angesichts steigender Mieten ihre Wohnungen zu halten oder eine neue zu finden, die sich im gewohnten Viertel und Lebensmittelpunkt befindet. Segregation, also eine Entmischung der verschiedenen Bevölkerungsschichten als Folge der Verdrängung alteingesessener BewohnerInnen aus ihren Vierteln, wird für immer mehr Menschen zum Problem. Eine Wohnung zu finden wird immer mehr zu Glückssache. Häuser werden luxussaniert und MieterInnen müssen weichen oder teilweise enorme Mietsteigerungen in Kauf nehmen, um ihren Lebensmittelpunkt nicht verlagern zu müssen. So beispielsweise auch in Erfurt, in der Straße des Friedens 26. Hier lebte Mike, alleinerziehender Vater mit seinen beiden Kindern. Der Vermieter hatte Eigenbedarf angemeldet und die Wohnung gekündigt. Dass dies der tatsächliche Grund der Kündigung ist, ist zu bezweifeln, erzählt Yves, ebenfalls Bewohner des Hauses, im Interview mit Radio Frei.
Ja, also es kann eigentlich nur ein Vorwand sein, so wie es sich gestaltet, denn er meint in seiner Klageschrift ursprünglich, dass er mit seiner Familie einziehen wollte, aber er lebt allein. Also er hat gar keine Familie und allein da hätte das schon scheitern müssen, die Räumungsklage, die ja dann stattgefunden hat vor dem Amtsgericht.
Schlussendlich verlor Mike vor Gericht und musste mit seinen Kindern aus der Wohnung ausziehen. Der Vermieter äußert sich hierzu folgendermaßen. Die Behauptung, der Kündigungsgrund des Eigenbedarfs sei vorgeschoben, beruhe ausschließlich auf subjektiven Vermutungen einzelner Personen, wobei hier zuständige Gerichte nach gewissenhafter und ausführlicher Prüfung in dem bekannten Endurteil zu einem anderen Ergebnis gekommen sind. Neben der rechtlichen ist das Ganze vor allem auch eine moralische Frage. Und die Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die Verdrängung von Menschen, egal aus welchen Gründen, aus ihrem gewohnten Umfeld, bringt weitreichende Folgen mit sich. Tägliche Wege zur Arbeit, Schule und in der Freizeit verlängern sich oder können nicht mehr aufrechterhalten werden, was für die Menschen radikale Veränderungen bedeutet. Yves kritisiert hier vor allem das Nutzen von Wohnraum als Spekulationsobjekt und das System, das so etwas möglich macht.
Die absurde Begründung des Gerichts war ja, dass es doch irgendwie vollkommen okay sei, wenn ein Mensch einzeln allein auf 120 Quadratmetern, so groß ist halt die Wohnung, wohnt und halt nicht abwägt das Interesse des Wohnens dagegen von drei Menschen. Naja, jetzt im speziellen Fall, Straße des Friedens liegt halt in diesem Brühler Vorstadtdichter- und Denkerviertel. Ne? Das ist ja aufgewertet worden, musste nicht viel aufgewertet werden, weil es war ja aber schon eine teure Gegend. Aber auch die letzten Jahre, die Verdrängung, die habe ich natürlich auch mitgekriegt von Menschen, die da halt auch weniger Geld hatten, die halt noch gewohnt haben. Da wohnt kaum noch wer. Es sind jetzt Eigentumswohnungen entstanden. Es ist halt kein Einzelfall in dieser Stadt. Es ist halt so häufig passiert. So, ne? Sei es der Moritzhof, sei es Guter Platz, gibt es sicherlich noch viele andere Beispiele. Mittelstraße ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo halt Leute, die Eigentum haben und da drin Leute wohnen, die halt wirklich mit Zwang irgendwie rauskriegen wollen, so um jeden Preis, um das halt zu sanieren und teuer zu verkaufen. Also ich wohne halt 18 Jahre in diesem Haus und Mike ist halt kurz danach eingezogen. Wir haben auch mit den anderen Leuten eine Hausgemeinschaft geprägt, wie sie einfach selten ist. Und jetzt kommt halt der Vermieter und will ihn rausschmeißen. Ich kenne viele Menschen dagegen, wir sind da auch gut verwurzelt über die Jahre. Naja, also ich habe ja auch so meine Lebensmodellvorstellung, ne, die ja irgendwie in dem anderen Verfahren bei Mike ja dem Vermieter zugunsten ausgelegt wurde, dass er sein Lebensmodell wäre, dort einzuziehen. Mein Lebensmodell ist selbstverständlich in der Konstellation wohnen bleiben zu wollen, auch in der Gegend. Und es gibt halt keinen Wohnraum, der entsprechend verfügbar wäre. Weder in der Lage, noch in dem Preissegment, noch in der Größe, noch irgendwie in der Möglichkeit, so zu leben mit den Leuten, die dort wohnen. Und ich bin da halt einfach auch vom sozialen Umfeld integriert, so seit 18 Jahren. Im Großen und Ganzen, klar, es ist ein Wegschieben von armen Menschen. Und wir sind das letzte Haus in der Gegend mit, wo noch arme Menschen leben, wohnen können.
Die Frage, ob er eine Diskrepanz zwischen dem Recht auf Eigentum und dem Mietrecht sehe, ließ Yves Vermieter unbeantwortet. Der Konflikt mit dem Vermieter ist nach der erfolgreichen Kündigung von Mike seitens des Vermieters in der Straße des Friedens noch nicht vorbei. Auch gegen Yves versucht er hier mittels einer Räumungsklage vorzugehen. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So steht es in Artikel 14 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Dass der Vermieter seinen Verpflichtungen diesbezüglich nicht nachgekommen sei, schildert Yves wie folgt.
Es geht ja nicht nur darum, dass Eigentum verpflichtet, sondern auch dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen hat. Und unter dem Aspekt ist natürlich ein Mensch, der Wohnraum vermietet, auch natürlich anders zu behandeln als ein Mensch, der einfach nur sein eigenes Häuschen hat und da drin wohnt. Ne? Weil er vermietet halt Wohnraum, was ja auch ein Grundrecht ist wiederum und hat natürlich auch gewisse Verpflichtungen. In dem Fall ist der Vermieter denen aber überhaupt nicht nachgekommen. Im Gegenteil, als er 2012 das Haus gekauft hat, war es schon sehr, sehr baufällig. Das Dach schon auch die Jahre davor sehr sanierungsbedürftig und da hat er nichts getan. So. Und mit mittlerweile ist es ja so, dass durch dieses undichte Dach Folgeschäden entstanden sind. Es ist halt richtig runtergekommen, weil nichts gemacht wurde. Ne? Also die Brandmauer feucht, der Keller feucht, Schimmel in den Wänden, das Dach undicht, die Heizung funktioniert nicht. Also ich habe jetzt seit 2 Monaten kein Warmwasser zum Beispiel. Der vertragsgemäße Gebrauch ist halt einfach nicht mehr möglich, weil ein menschenwürdiges Wohnen nicht mehr möglich ist. Er kümmert sich um nichts. Und klar, jetzt sind 10 Jahre rum. Die Spekulationsfrist läuft ja dann aus, danach kannst du es steuerfrei verkaufen. Die Absicht, das halt nochmal jetzt schick zu sanieren oder halt billig und dann halt für einen guten Preis zu verkaufen, der weit über dem Einkaufspreis liegt natürlich, der damals mit 171.000 ja fast geschenkt war. Ne? Da würde er jetzt locker die Million kriegen dafür. Er ist der Verpflichtung nicht nachgekommen. Das Bauamt, Bauordnungsamt der Stadt Erfurt hat da nie was gemacht. Hätte ja eingreifen müssen rein theoretisch und den Vermieter dazu zwingen können, auch auf Grund der Thüringer Bauverordnung entsprechende Baumaßnahmen durchzuführen und Androhung eines Ordnungsgeldes wurde nicht gemacht. Und jetzt, wie wir erfahren mussten, ist halt auch die Sozialbindung ist jetzt ausgelaufen.
Diese Geschichte ist nur eine von vielen. Die wenigsten gehen jedoch damit vor Gericht oder gar in die Öffentlichkeit. Über das Schicksal von Yves WG wird ein Gericht entscheiden. Die Stellungnahme des Vermieters zu diesem Thema: bei der genannten Darstellung handele es sich bloß um die Vorwürfe des Mieters. Da von seiner Seite in dieser Sache eine gänzlich andere Auffassung bestehe, sei es mit Verweis auf das laufende Verfahren Aufgabe des Gerichtes zu urteilen. Wenn man die Bevölkerungsentwicklung Erfurts der letzten Jahre betrachtet, wird deutlich, dass sich solche Geschichten künftig häufen könnten. Denn mit der steigenden Bevölkerung steigt auch der Bedarf an Wohnraum in der Landeshauptstadt. 2002 hatte Erfurt nach der Wende mit 199.967 EinwohnerInnen seinen bevölkerungstechnischen Tiefstand erreicht. In den folgenden Jahren stieg die Zahl durch ein positives Wanderungssaldo wieder an und erreichte zuletzt einen Stand von 215.520. Der Platz für die immer mehr werdenden Menschen ist jedoch räumlich begrenzt. Dennoch werden neben einem organischen Wachstum von Ortschaften in der Erfurter Peripherie auch komplette Neubaugebiete für Ein- und Zweifamilien sowie Reihenhäuser beispielsweise im Rahmenplan für Erfurt-Schmira vorgesehen. In den Entwicklungsgebieten Schmira-Nord und am Knotenberg sind hierfür rund 300 Grundstücke überwiegend für Einfamilienhäuser geplant. Dabei wird im Vergleich zu anderen Formen des Wohnens verhältnismäßig viel Fläche für wenig Menschen verbraucht. Auch im Hinblick auf den Klimawandel stellt sich hier die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Einfamilienhäusern, insbesondere groß angelegten Neubausiedlungen dieser Form, da hierfür große Flächen versiegelt werden müssen. Hinzu kommt, dass die Stadt Erfurt auch mit einem wirtschaftlichen Hintergedanken agiert und durch das Ausschreiben von Neubauflächen für Einfamilienhäuser vor allem auch besser verdienende Menschen als Zielgruppe ins Auge fasst, um diese Menschen nicht an die umliegenden Kommunen zu verlieren. Sebastian Perdelwitz, Abgeordneter für die Fraktion Mehrwertstadt im Erfurter Stadtrat, sieht das Problem hier vor allem im Konkurrenzkampf zwischen den Kommunen und hofft auf Kooperation.
Darum geht's nicht. Also wir haben einen ISEC, also das integrierte Stadtentwicklungskonzept, und das sagt eigentlich, dass gewisse Ortschaften sich auch erweitern dürfen. Die dürfen Bauplätze ausweisen, damit in Hochheim, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel noch 6, vielleicht auch mal 15, wie jetzt in Kerspleben zum Beispiel, Einfamilienhäuser gebaut werden wollen. Das heißt, der Ort entwickelt sich organisch aus dem Inneren heraus. Da bin zwar kein Freund von diesen Modellen, aber das sehe ich immer noch lieber, als das, wie wir in dem Beispiel Schmira hingehen und sagen, hier ist grüne Wiese, hier ist ein Acker und hier pflanzen wir einfach mal 400 Einfamilienhäuser hin und es gibt eigentlich auch noch gar keine Infrastruktur. Das sind richtig große Einheiten. So, und da sage ich aber, es kann heutzutage nicht mehr darum gehen, allen bauwilligen Familien das hier vorzubereiten. Wir haben einfach eine andere Problemlage. Ne? Also in den 90ern, als ja viel gebaut wurde, Marbach, Salomonsborn, das war eine Zeit, wo auch viel einfach Nachholbedarf von Lebensqualität, aber auch von Konsum, von Wohnträumen und so hatten. Heute steht für mich an erster Stelle aber immer die Frage der planetaren Grenzen. Was können wir uns eigentlich leisten von Versiegelung und auch von einem ökologischen Fußabdruck im Bereich Wohnen? Und da haben wir internationale Klimaziele auf EU-Ebene, wir haben die Pariser Klimaziele, auch die Bundesregierung hat sich Ziele gesetzt. Im Land haben wir auch eine Null-Versiegelungsstrategie mal beschlossen gehabt. Das heißt, wir wollen eigentlich keinen Boden mehr versiegeln. Am Ende sind es aber die Städten, Kommunen und Gemeinden, die hier die Entscheidung treffen müssen, wie mit dem Boden umgegangen wird. Bei dieser Diskussion geht es dann darum, ziehen junge Familien zum Beispiel in den Ilmkreis, weil dort ja auch das große Industriegebiet ist, oder gibt es eben Ortsteile, die zu Erfurt gehören, die auch Baugebiete ausweisen? Das ist so die. Aber der Gedanke dahinter, den teile ich schon mal nicht. Wir müssen viel mehr dazu kommen, dass Städte, Gemeinden miteinander kooperieren und sich nicht in Konkurrenz zueinander sehen. Und da ist dieses Bereich, dieses Themenfeld Wohnen ja nur eins. Da geht es bei Mobilität weiter, es geht um Wirtschaftskreisläufe. Also hier müssen wir gesamtgesellschaftlich einfach uns viel mehr die Frage stellen, wie kriegen wir Kooperation auf die Reihe und können dieses Konkurrenzdenken um Steuerzahlerinnen und so weiter beiseite schieben.
Angesichts steigender Mieten und allgemeiner Lebenshaltungskosten ist fraglich, wie lange Erfurt so noch eine Heimat für Normalverdiener und finanziell schlechter gestellte Menschen sein kann. Die Segregation wird durch die Erhebung des Mietspiegels oft noch verstärkt. Mieten steigen, dadurch steigt der durchschnittliche Quadratmeterpreis, woraufhin weitere VermieterInnen ihre Mieten daran anpassen. So entsteht eine Spirale, die sich anscheinend schwer durchbrechen lässt. Sebastian Perdewitz sieht hier auf politischer Ebene wenig Spielraum.
Ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Politisch hat man hier wenig Spielraum. Ne? Es ist für mich auch eine ganz strittige Frage, welche Funktion hat überhaupt so ein Mietspiegel, der ja erstellt wird in Erfurt. Wir haben da jetzt auch den aktuellsten ja vor kurzem erst bekommen. Aber ist das eher ein Instrument, um die Mieten möglichst gering zu halten oder nutzen das viele Vermieterinnen und Eigentümer eigentlich dazu, um ihre Mieten auch nach oben zu schrauben? Und das ist leider eine Beobachtung, die ich ganz oft mache. Politisch ist ja nicht viel Spielraum. Ich glaube, hier muss man einfach in den außerparlamentarischen Bereich gehen. Die großen Mietdemos, die wir auch bundesweit hatten, nicht nur Berlin, Frankfurt, auch in Erfurt hatten wir das Thema schon über eine Demonstration auf der Straße, ist einfach dieses permanente Thematisieren dieser Problematik, das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, ne? Wo ist der gesellschaftliche Zusammenhalt? Wie stabil bleibt auch unsere Demokratie, wenn sich Leute, viele Menschen, und wir reden ja nicht nur von Leuten, die vielleicht auch in Hilfebezügen sind, sondern wir reden auch von Leuten, wo beide arbeiten gehen, die sich erweitern müssen, weil sie vielleicht noch ein zweites oder drittes Kind bekommen und einfach keine bezahlbare Miete mehr sich erwirtschaften können. Hier geht ja auch einfach ein Lebensstandard dann verloren oder eine Art von Lebensqualität, wenn man eben gucken muss, wie viel Geld bleibt am Ende des Monats übrig, wenn ich alles finanzieren muss. Ansonsten gilt es auch da immer, die Wohnungsgenossenschaften zu stärken, die anzuregen, auch in den Neubau einzusteigen, weil das immer noch ein Modell ist, wo man sagt, okay, da steht eine Genossenschaft dahinter. Das bietet noch eine gewisse Art der Sicherheit.
Auch Ute Lukasch, wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Thüringer Landtag, betrachtet diese Entwicklung mit Sorge und hofft auf eine Lösung auf Bundesebene.
Es ist in ganz Thüringen schon ein angespannter Wohnungsmarkt. Nicht nur in Erfurt, Weimar und Jena, dort aber besonders. Das macht mir auch immer Kummer und Sorgen, weil der Mietspiegel zum einen natürlich das Spiegelbild für die tatsächlichen Mieten sind und zum anderen eben auch ein Preistreiber sein können. Das müsste ebenfalls im Bund geregelt werden, weil wenn Wohnungsunternehmen über mehrere Millionen Gewinne verfügen, müssen die keine Preiserhöhung, Mietpreiserhöhung machen. Die könnten das genauso gut verzichten. Ich bedauere das sehr, dass die Kurvo den Schritt gegangen ist, trotz erheblicher Gewinne in dem Jahr, dass sie die Preise angehoben haben, weil die Durchschnittsmiete gestiegen ist in dem jeweiligen Viertel. Das muss nicht sein.
Sie sieht den Hauptpreistreiber in den stark gestiegenen Grundstücks- und Immobilienpreisen. Doch nicht nur der Mietspiegel ist ein Preistreiber. Auch energetische Sanierungen sind ein Kostenfaktor, der auf MieterInnen abgewälzt wird. Ute Lukasch sieht hier eine Lösung in staatlichen Zuschüssen für Wohnungsunternehmen oder gar in einer Verstaatlichung dieser.
Also lösbar ist das wirklich nur mit Fördermitteln, die in Größenordnung als Zuschüsse an die Wohnungsunternehmen fließen müssen, um den Mietpreis tatsächlich auch niedrig zu halten, weil der Mieter hat keinen Einfluss auf irgendwelche energetischen Sanierungen und man muss auch den Schritt gehen, zuerst die Gebäude zu sanieren, die dem Gebäudestandard noch nicht entsprechen und das wird wirklich nur funktionieren, wenn Zuschüsse in Größenordnung fließen, damit die Mieten niedrig bleiben. Also auch mit blanken Zuschüssen, nicht nur Tilgungszuschüssen. Den Handlungsbedarf sehe ich schon in dem energetischen Sanieren. Also das energetische Sanieren ist ja nicht nur abhängig von dem, was Fenster, Türen und so weiter ist, um die Klimawende hinzubekommen, sondern Das bedeutet ja auch, dass wir den Zugang zu erneuerbaren Energien, was den Wärmesektor betrifft und den Energiesektor betrifft, müssen wir unbedingt unsere eigenen Stadtwerke stärken auf kommunaler Ebene, damit die ihre Fernwärmenetze und ihre Energienetze so gestalten können, dass die Mieterinnen und Mieter davon profitieren. Also da sehe ich große, große Chancen, weil ich halte das für sehr unsolidarisch, wenn sich jeder so eine PV-Anlage aufs Dach macht, der sich das leisten kann. Und der sich das nicht leisten kann, guckt in die Röhre. Dann müssen die Stadtwerke ja auf die Kosten umlegen auf eine kleinere Anzahl an Mieterinnen und Mietern. Und das wäre sehr unsolidarisch. Also es geht nur über die Stärkung der Stadtwerke, sowohl im Energiesektor als auch im Wärmesektor. Im Prinzip sind wir ja einen kleinen Schritt schon gegangen mit dem Kauf von der städtischen Wohnungsgesellschaft in Gera. Man bräuchte dazu schon eine Landeswohnungsgesellschaft, die solche Dinge aufkauft, besonders in den Städten, wo der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist, da hätte man dann wirklich Einfluss auf Sanierung, Mieten und Entwicklung, auch die energetische Sanierung. Das wäre eine Chance.
Unterstützungsmöglichkeiten auf Landesebene seien Richtlinien für den sozialen Wohnungsbau und über das Umweltministerium, um die Hausbesitzer mit Zuschüssen zu unterstützen, die nicht nur selbst Nutzer sind, sondern auch selbst vermieten, um Mietsteigerungen vorzubeugen. Wenn man all das betrachtet, zeigen sich vor allem zwei Dinge. Der Wohnraum ist knapp und er wird vor allem teurer. Dieses Thema ist nicht nur eines von vielen, was täglich in den Nachrichten an uns vorbeirauscht. Es betrifft uns alle. Je nachdem, wie groß der Geldbeutel ist, wird es sogar zu einer existenziellen Bedrohung.
Das war ein Beitrag von Tillmann aus dem Jahr 2023. Als nächstes hören wir zwei Lieder. Zuerst Stray Italian Greyhound von Vienna Teng und Homeward Bound von Simon und Garfunkel.
Oh no, not now. Please not now. I just set it into the glass half empty. Made myself at home. And so I know. Oh, please not now. I just stopped believing in happy endings, harbors of my own. But you had to come along, didn't you? Turn down the doors, throw open windows. Oh, if you knew just what a fool. Selling greyhound, these inconvenient fireworks, this ice cream car, it's screaming hyperactive floor. God, I just want to lay down. These colors make my eyes hurt. This feeling calls for everything that I am not. I'm not that kind. I'm so good at shooting down.
do I do with a love that won't sit still? With a love that won't sit still? What do I do? Do I do with a love that won't, with a love that won't sit still?
Sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. My thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Where my thoughts are escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me, silently for me.
Es ist ein grauer, kalter Donnerstagmorgen. Vorm Amtsgericht Erfurt in der Rudolfstraße stehen rund 15, vor allem junge Menschen. Sie wollen Yves und seine Mitmieter in einem Rechtsstreit unterstützen. Radio Frei hat bereits mehrfach berichtet.
Hallo, grüß dich, Yves. Hi. Guten Tag, Frage, die richtig bin.
Na klar.
Ganz kurz, muss ich doch schnell mir das besorgen. Masken? Oder
Masken? Keine Pflicht mehr.
Okay, gut. Also, okay. Ja.
Yves ist vor etwa 15 Jahren in eine Wohngemeinschaft unterm Dach in einen Altbau in die Straße des Friedens gezogen. Die Miete war günstig, die Lage attraktiv. Damals gehörte das Haus noch der städtischen Kobo. Vor 11 Jahren verkaufte die Kobo das Haus an einen Privateigentümer. Lange ist da nichts passiert, bis der Eigentümer eines Tages Eigenbedarf anmeldete und Yves WG kündigte bzw. eine Räumungsklage anstrengte. Prinzipiell ist es das Recht eines Vermieters. Doch der Vermieter nahm den angemeldeten Eigenbedarf nicht wahr. Ein weiterer Vorwurf der betroffenen Mieter und Beklagten: Der Vermieter würde seinen Pflichten nicht nachkommen und das Haus nicht instand halten. Insgesamt 4 Mietparteien leben in dem Haus und sind allesamt betroffen. Beim jüngsten Verhandlungstag steht vor allem ein Punkt auf der Tagesordnung. Ein Zeuge der Klägerseite wird erwartet. ein Dachdecker, der bestätigen soll, dass es keine Mängel am Dach gibt. Doch vom Dachdecker fehlt jede Spur. Er bekommt von der Richterin daher eine Ordnungsstrafe von 150 Euro. Auch der Kläger, der Vermieter, ist abwesend. Nur dessen Anwalt ist vor Ort. Viel zu bereden gibt es daher bei diesem Verhandlungstag nicht. Es geht unter anderem um das Einkommen eines indischen Mitbewohners und die Frage, wie groß die Wohnfläche unterm Dach tatsächlich ist. 115 oder 123 Quadratmeter. Dann ist die Sitzung geschlossen. Rechtsanwalt Holger Gerdes, der die Mieterseite vertritt, fasst den bisherigen Stand anschließend nochmal zusammen.
Wir haben eine Beweisaufnahme durchgeführt, wo erstmal die ganzen von der beklagten Seite benannten Zeugen gehört worden sind, die im Wesentlichen die diesseits behaupteten Mängel bestätigt haben. Und dann sind zwei Zeugen gehört worden, die die Klägerseite benannt hat. Zum einen eine Architektin und zum anderen einen Heizungsklempner. Und die Aussagen haben auch ihre Aussagen gemacht, aber die waren nicht gerade so wertvoll für den Kläger, weshalb er noch weitere Zeugen benannt hat, die jetzt vernommen werden sollten. Und wenn die nicht erscheinen, das ist das Problem der Klägerseite, weil selbst dann, wenn diese Zeugen das bestätigen, wird das Gericht nicht davor herkommen, und das hat es auch schon angedeutet, eine In-Augenscheinnahme selbst vorzunehmen und ein Gutachten zu beauftragen, um festzustellen, ob die behaupteten Mängel vorhanden sind oder nicht.
Also auch heute der Zeuge wäre wahrscheinlich ein Handwerker gewesen, ja, mutlich.
Der Dachdecker. Ob das Dach dicht oder undicht ist, darum ging es heute.
Sie sind ja schon erfahren mit solchen Auseinandersetzungen. Ist es denn normal, dass das sich so lange hinzieht? Man hat ja gedacht, dass wenigstens heute auf dieser Ebene vielleicht eine Entscheidung erstmal gefällt wird, bestenfalls, auch wenn es dann sich zum Landesgericht weitergeht und so weiter. Das geht ja durch verschiedene Instanzen, aber dass sich sowas so lange hinzieht, ist das normal? Also braucht man diese Geduld?
Das ist normal, und es sieht so aus, dass die Richterin sehr sauber versucht, diesen Prozess abzuwickeln und auch heute wieder den Versuch unternommen hat, ob man nicht hier eine außergerichtliche Lösung oder einen Vergleich oder was auch immer hinkriegen kann. Aber wenn natürlich der Kläger, der angeblich ja jetzt heute wieder in Erfurt-Wald aus Wien ankommend, sich hier im Termin nicht blicken lässt, weil er aus welchen Gründen hier die Öffentlichkeit scheut, dann ist natürlich die Chance, zu einem Gespräch zu kommen, gleich null. Zumal, wenn andere Mietparteien auch mit Prozessen zu kämpfen haben, eine andere Wohngemeinschaft, die auch es gewahrt hat, Mängel anzuzeigen, dort ist natürlich dann auch die Kündigung prompt ins Haus gekommen. Allerdings mit dem Angebot, einen neuen Mietvertrag abzuschließen. Das schwebt momentan, so wie das dann aussehen soll, müssen wir abwarten. Und die Räumungsklage für die Eigenbedarfswohnung, die ist bis, das Urteil ist vom Mai 2022, ist bis heute nicht beräumt worden. Dieser ehemalige Mieter wohnt immer noch in der Wohnung und zahlt brav eine sogenannte Nutzungsentschädigung. Und dort macht er eine Klage geltend auf Mieterhöhung. Also eine Mieterhöhung ist nicht eine Nutzungsentschädigung, entsprechend dem Marktpreis, der gezahlt wird. Und dort wurde ein Vergleich abgeschlossen auf der Hälfte, was er gefordert hat. Und diesen Vergleich hat aber der hat er selber widerrufen, der Kläger, sodass also dieses Verfahren auch weiterläuft.
Also ganz interessant, müssen vielleicht unsere Hörer hören. Wir haben schon das als fortsetzende Geschichte konzipiert, genau. Im Grunde, der Eigenbedarf war ja quasi so, dass das hat das Ganze den Stein ins ausgelöst, den Stein ins Rollen gebracht, dass quasi der Eigentümer gesagt hat, er braucht das sozusagen für sich und seine Familie selbst und hat aber dann nie Anstalten gemacht, offenkundig bis heute, da einzuziehen. Und derjenige, der raus sollte, der ist quasi noch drin und zahlt diese Nutzungsentschädigung. Also mit anderen Worten, gut, das klingt ja alles so, es dreht sich im Kreise. Also wir werden häufiger hier noch solche Verhandlungstage erleben, so sieht es ja aus.
Davon ist auszugehen, zumal wenn die Verfahren dann auch noch in die nächste Instanz zum Landgericht gehen, wovon man wohl ausgehen kann, ist da jetzt ein Ende so schnell nicht abzusehen. Was natürlich in diesem Verfahren der Wohngemeinschaft zugutekommt, bis das Gutachten vorliegt, wird ja auch wenigstens wieder ein halbes Jahr vergehen. Und wenn man denkt, der letzte Beklagte zu fünf, der hat ja auch erklärt, in 2 Jahren ist er wieder zurück in Indien. Vielleicht kann er so lange noch hier wohnen bleiben.
Also auch interessant, was man über alles so mitbekommt. Jetzt letzte Frage, eine Verständnisfrage. Sie hatten so erklärt, was für Möglichkeiten es gibt. Es fiel ja dann auch das große Wort der Enteignung. Aber sie hat dann, glaube ich, das können Sie vielleicht hier nochmal erklären, gesagt, dass mitunter auch so Konsortien sich zusammentun und Eigentum, also Wohnungen aufkaufen und dann selbst Menschen da drin leben können, die sozusagen nicht so ein hohes Einkommen haben. Woher gibt es dieses Modell? Weil normalerweise kennt man das ja, dass das sozusagen die Raubtiere sind, die dann eher hohe Mieten verlangen.
Ich muss sagen, ich habe in Hamburg studiert und dort war ich in einer Kanzlei tätig. Die hatten einen Mandanten, der an der Außenalster wohnte, der 5.700 Wohnungen hatte, die er in eine Stiftung reingetan hat, um für Pensionäre und alte Leute einen bezahlbaren Wohnraum. Das war in den 80er Jahren, um das mal kurz zu sagen. Und es gibt solche Bemühungen auch an anderen Orten, und auch hier in Erfurt, da kann Yves Breitschuh selbst mehr dazu sagen, sind solche Modelle auch schon erfolgreich in Erfurt-Nord beim Ilversgehovener Platz, eine Straße weiter, auch schon realisiert worden.
Das ist vielleicht jetzt wirklich die Schlussfrage. Die ganze Verhandlung hat ja auch ein bisschen so eine politische Ebene, ne? Also wem gehören die Wohnungen, wem gehört die Stadt und wie viel bezahlbaren Wohnraum gibt's? Das spielt ja auch immer mit eine Rolle, das schwingt ja immer mit.
Na, hier muss man sehen, dass letzten Endes der Kläger diese Wohnung im Jahre 2012, weil die Stadt viel verkauft hat, für 172 oder 171.000 Euro geschossen hat mit 4 Wohnungen, aus denen er eine Miete bezogen hat, die also mittlerweile mehr als das, was die Wohnung gekostet hat, in diesen jetzt fast 11 Jahren erbracht hat.
Das ist schon jetzt ein profitables Geschäft für den Eigentümer.
Also selbst diese geringen Mieten sind für ihn also schon profitabel, zumal in der Zinsniedrigphase hat er also wirklich gut, kann man gehässig schon fast sagen, Reibach gemacht. Und denkt offenbar dran, nachdem jetzt nach 10 Jahren vermutlich die Sozialbindung abgelaufen ist und auch in einer Veräußerung beim Finanzamt auch keine entsprechende Spekulationssteuer anfällt, natürlich interessiert, das jetzt irgendwie richtig zu vermarkten, sei es, dass er selber das saniert und dann teuer einzelne Wohnungen verkauft oder das gesamte Objekt verkauft, wie auch immer. Jedenfalls hat er das so bei anderen Objekten in der Stadt hier am Stadtpark auch schon gemacht.
Mhm. Vielen Dank erstmal bis hierhin, vielen Dank. Ja. Mhm. Und Yves, der Mieter, der bleibt wie gewohnt gelassen.
Wir haben zumindest die Erfahrung gemacht, dass er heute nicht kam. Er kam jetzt zu den ersten 2 Verhandlungen immerhin und heute ist er nicht erschienen und auch der geladene Zeuge nicht. Na ja, gut, ist auch eine Erfahrung, ne?
Du bleibst entspannt auf jeden Fall, es wird noch eine Weile dauern, aber du hast ja immer gesagt, es geht ja sozusagen auch um eine politische Ebene und deswegen musst du da sich weiter die Geduld mitbringen.
Ja klar, habe ich ja auch.
Sonst irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ich fand es aber interessant, also weil ich war das erste Mal als Beobachter mit dabei, dass offenkundig ja immer wieder der Versuch der Richterin unternommen wird, dass man ja doch vielleicht sich auch außergerichtlich noch einigen kann. Also Stichwort Meditation, sind ja solche Begriffe gefallen. Also, aber das scheint ja sozusagen eher die Chance nicht gestiegen zu sein.
Naja gut, sie hat ja die Frage an den Klägervertreter gemacht, also an den Anwalt der Gegenseite und nicht an uns. Also sie geht davon aus, wir sind eher dazu bereit, was tatsächlich auch so wäre. Aber der Vermieter ist offensichtlich nicht bereit, sich auf irgendwas noch jetzt einzulassen. Ich meine, sein Angebot war ja auch irgendwie 100 Euro oder so, dass ich da ausziehe. Ne? Das war ja auch ein bisschen albern, so bei den aktuellen Wohnsituationen. Und ich meine, das betrifft ja 4 Leute. Ne? Also das ist ja kein Angebot gewesen. Und ich meine, klar, wir sind natürlich immer interessiert, dann auch irgendwie andere Möglichkeiten zu finden, weil für uns geht es ja auch wirklich um ja einen Grundbedarf an Wohnraum. Also ich meine, ne? So, das ist ja irgendwas Wesentliches, so wie Klamotten und Essen.
Ja, man sagt ja immer so, also Erfurt versucht ja die Stadt so, sozusagen im Wahlkampf wird es immer gesagt, dagegen zu steuern, das bezahlbaren Wohnraum gibt. Es gibt ja dieses Baulandmodell, heißt es, glaube ich. Aber das scheint ja nicht so richtig zu greifen.
Ne? Ja, das ist ja gnadenlos gescheitert, wie wir ja mittlerweile wissen, durch die Anfrage der Fraktion Mehrwertstadt und hat ja Bausewein darauf geantwortet und gesagt, na, es gab ja wahrscheinlich nie Gelder dafür. Also das war ja nie wirklich, hat ja nie wirklich irgendwie gegriffen. Und es greift ja auch nicht bei Eigentumswohnungen. Wenn jetzt Häuser gebaut werden, in der Regel werden nur noch Eigentumswohnungen gebaut und dann greift es halt nicht. Das ist für ein Albern halt, ne?
Also wir bleiben am Ball, wir werden weiter hier bei Radio Frei berichten. Jetzt gibt's erstmal entspannt Frühstück, auch das gehört ja zu so einem Prozesstag mit dazu, dass man auch danach sich noch ein bisschen austauscht.
Ja, das war so eine Idee, so wer Lust hat, kommt mit und wir frühstücken, es gibt genug Essen, so. Also ist jetzt nicht die Hangouts-Mahlzeit, ne? Aber ist auch immer schön.
Danke dir.
Jo, bis dann.
Ich würde mitkommen, nur ich bin wirklich.
Wann der nächste Verhandlungstag bei der Räumungsklage beim Haus Straße des Friedens ansteht, ist bislang noch nicht bekannt.
Eine kurze Auszeit mit dem Lied Unbewohnt von Herbert Grönemeyer.
Ich stehe auf, streun durchs Haus, geh zum Kühlschrank, mach ihn auf. Er ist kalt, er ist leer. Beweg mich im aussichtslosen Raum, für Selbstgespräche hör mich kaum, wenn mein Radio schallt mich aus. Ich würde mich gern verstehen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Der Grundriss ist weg. Oh, 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 es tropft ins Herz, mein Kopf unmöbliert und hohl. Oh, 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 keine Blumen im Fenster. Der Fernseher ohne Bild und Ton. Ich fühle mich unbewohnt. Im Spiegel nur ein Gesicht, stell mich zur Rede, antworte nicht. Stummes Interview. Das Licht steckt in jedem Detail, in mir sind alle Zimmer frei und dich dazu. Oh, 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 es tropft ins Herz, der Kopf unmöbliert und hohl. Oh, 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 keine Blumen im Fenster. Der Fernseher ohne Bild und Ton, ohne Bild und Ton. Ich fühle mich unbewohnt. Zwangsgeräumte Gründe, gekündigt vor der Zeit. Keine Seele in vier Wänden. 100 Jahre Einsamkeit, alle still unbewegte Zellen und das Wetter gibt's nicht mehr. Die Straße hat keine Stimme, autolos, kein Verkehr. Oh, 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 es tropft ins Herz, mein Kopf unmöbliert und hohl. Oh, 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 keine Blumen im Fenster. Der Fernseher ohne Bild und Ton, ohne Bild und Ton. Ich fühle mich unbewohnt. Ich fühle mich unbewohnt.
Alle, die in Erfurt wohnen, ist es keine Überraschung. Die Mietpreise steigen, der Wohnraum wird knapper. Erst am Montag hatten wir das mit Erfurts neuem Dezernenten für Stadtentwicklung Lars Bredemeyer besprochen. Vor allem Studierende, die zum Semesterstart neu nach Erfurt ziehen, trifft die Wohnungsknappheit hart. Wie erleben junge Menschen die Wohnungssuche und welche Unterstützung gibt es? Meine Kollegin Valentina hat sich mit dem Thema beschäftigt. Sie hat mit ein paar Studierenden und einem Vertreter des Studierendenwerks Thüringen über das studentische Wohnen geredet.
Die meisten Studierenden hier in Erfurt sind gerade entweder im Urlaub oder mitten in der Klausurphase. Viele andere denken aber schon an den Semesteranfang im Oktober. Für viele Neustudierende heißt das ein Umzug nach Erfurt und zum ersten Mal die Realität des Wohnungsmarktes erleben. Die Nachfrage nach Wohnraum für Studierende ist in Erfurt wie in vielen Städten auch hoch. Genauso hoch sind die Preise, die in den letzten Jahren stark gestiegen sind. In Großstädten wie Berlin oder München zahlen Studierende mitunter 600 Euro für ein kleines WG-Zimmer. Auch wenn es in Erfurt noch nicht ganz so extrem ist, merkt man trotzdem, leicht ist die Wohnungssuche auch hier nicht. Lena, Judith, Lilly und Lisa erzählen von ihren Erfahrungen bei der Suche nach den ersten Wohnungen in Erfurt.
Ich wollte ursprünglich eigentlich ins Wohnheim. Ich habe mich dafür ein bisschen zu spät beworben. Und dann, ich war noch im Ausland zu dem Zeitpunkt und habe dann leider auch keine WG mehr gefunden, weil das immer so ein bisschen schwer war mit Herkommen und Besichtigungen und die Leute kennenlernen. Und dann habe ich, glaube ich, über ImmoScout, also ich habe alleine gewohnt erstmal in der Wohnung und die habe ich über ImmoScout gefunden von der Wohngenossenschaft. Für Wohnheime habe ich mich im Juli beworben. Das ist ja schon ein bisschen zu spät. Also man muss schon Mitte März, glaube ich, anfangen. Ich bin Anfang Oktober in die Wohnung gezogen und habe, glaube ich, so Mitte, Ende August angefangen zu suchen.
Es ging bei mir tatsächlich relativ schnell. Ich habe so ein, zwei Wohnungen angeschrieben und dann hatte ich mein erstes WG-Casting. Da war ich im Urlaub und wir haben auch nur telefoniert und dann hat sie sich eigentlich für mich entschieden und ich war so, okay, lol. Also das ist auch nicht üblich so. Ich kenne viele, die auch dann gerne persönlich sich kennenlernen, aber sie war halt irgendwie so entspannt und dachte so, es passt und dann, ja, war easy.
Also ich habe einfach auf WG gesucht, geschaut und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen spät angefangen. Also das Wintersemester geht ja im Oktober los und ich habe die Zusage halt ein bisschen später bekommen von der Uni. Deswegen habe ich irgendwie erst Ende August angefangen, was wirklich zu spät ist. Also weil es waren schon noch einige Sachen da, aber es war schon recht schwierig.
Ich habe gleich am ersten Tag, wo das Portal offen war für das Studentenwohnheim, mich beworben und dann ein Zimmer bekommen. Ich habe das in jeder Stadt gemacht, wo ich mich beworben habe.
Dass nur eine von vier einen Wohnheimplatz bekommen hat, ist kein Einzelfall. Tatsächlich erhalten in Thüringen nur etwa 17% der Studierenden einen Platz im Wohnheim. Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht Thüringen aber noch relativ gut da. Sebastian Holnack, Abteilungsleiter Studierendeninformation von Studierendenwerk Thüringen, erklärt, welche Unterstützung es für Studierende gibt, die keinen Wohnheimplatz bekommen.
Wir würden den Studierenden auf jeden Fall empfehlen, sich bei uns zu melden, bei den Kolleginnen und Kollegen von der Wohnheimabteilung. Zum einen, es kann immer wieder noch sein, dass bei uns ein Platz frei wird, weil kurzfristig noch ein Studierender abspringt, weil er doch sich leider für einen anderen Studienort entschieden hat. Und wir haben natürlich auch die Verbindungen zu den städtischen Wohnungsunternehmen und zu den Wohnungsunternehmen hier in Erfurt und können auch noch Tipps geben. Frag mal dort an, frag mal da an. Die haben potenziell noch Plätze. Schau mal, ob du da was findest.
Trotz allem ist Erfurt immer noch deutlich günstiger als viele andere Städte, vor allem für Studierende. Für einen Wohnheimplatz fangen die Preise in Erfurt um 199 Euro an. Auch die WG-Zimmerpreise sind vergleichsweise moderat. Im Wintersemester des letzten Jahres lag der Durchschnitt bei rund 350 Euro. Zum Vergleich, in München zahlen Studierende inzwischen 790 Euro. Für Lena und Judith sind steigende Kosten wegen der Energiepreise unter anderem noch kein Grund zur Sorge. Sie verstehen, dass die Lage im Vergleich zu anderen Städten noch relativ entspannt ist.
Also unsere Wohnung ist super schön. Wir haben auch, die ist relativ groß mit 2 Bädern. Der Stadtteil, wo wir wohnen, ist aber vergleichsweise relativ teuer. Dafür, dass es eine relativ schlechte Anbindung gibt und auch eigentlich keine Supermärkte so richtig in der Nähe.
Also jetzt gerade aktuell sind wir alle bei so gut 400 Euro im Monat. Das verringert sich jetzt aber, da eben jetzt bei uns die andere Person noch mit einzieht. dann bin ich persönlich dann bei 300 Euro, was ich schon sehr gut finde, aber dadurch, also dafür wohnt man aber auch zu viert halt zusammen. Aber unsere Wohnung ist jetzt auch nicht wirklich klein, von daher ist es wirklich echt okay. Ich finde es aber jetzt wirklich mit anderen Städten schon echt okay. Also ich glaube, klar, wenn man jetzt eine eigene Wohnung hat oder sowas hier, dann bezahlt man auch schon mal gut 500 Euro, aber das ist jetzt für mich persönlich nicht wichtig gewesen.
Besonders schwer bei der Wohnungssuche haben es oft internationale Studierende. Sie müssen sich aus dem Ausland um eine Wohnung kümmern und sind dadurch häufig noch stärker auf Wohnheimplätze angewiesen. Zum Beispiel wegen der Sprachbarriere oder weil ihnen das deutsche System noch fremd ist. Ich habe die Gelegenheit genutzt und Sebastian Holnack auch gefragt, ob es für internationale Studierende ein besonders Bewerbungsverfahren gibt.
Also für den Bewerbungsprozess macht es grundsätzlich erstmal keinen Unterschied. Das Online-Formular ist auch entsprechend in englischer Sprache verfügbar und es ist nicht notwendig für die Bewerbung, dass ein Studierender schon einen Platz hat an der Hochschule. Also der muss noch nicht eingeschrieben sein, der muss noch keine Zusage haben, sondern er bewirbt sich bei uns auf einen Wohnheimplatz und dann werden wir ihn regelmäßig bis circa Mitte August fragen, ob er den Wohnheimplatz möchte oder nicht.
Wie das Ganze in der Praxis aussieht, erzählt Anja aus den USA. Sie hat vor 2 Jahren ihren Master begonnen und musste aus den USA eine Wohnung in Erfurt finden, nachdem sie keinen Platz im Wohnheim bekommen hatte.
Es war eigentlich sehr schwierig für mich, einen Wohnplatz zu finden. Also danach ich zu den Masterprogrammen akzeptiert wurde, habe ich so begonnen, an so WG gesucht, jeden Tag zu sitzen. Ich habe ungefähr so von 3 bis 7 Listings angeschaut und dann eine E-Mail oder eine DM oder etwas zu den Personen, dass es hochgeladen ist, geschrieben. Das war jeden Tag von Juni, bis ich in Erfurt angekommen bin in Oktober. In den Zeit hatte ich nur 5 Castings Interviews. Also ich habe meistens einfach nicht zurückgehört oder einfach Nein gehört von Leute. Ich habe endlich zu den Universitäts ein E-Mail geschrieben und gefragt, ob sie mich helfen konnte. Das war am Ende Juli und zu den gleichen Zeit habe ich auch versucht, in den Studentenwohnungen zu kommen. Und es hat schon gesagt in Juli, dass da kein mehr Studentenwohnung war in ganz Thüringen. Gerade bevor ich angekommen bin, habe ich ein Airbnb für den ersten Monat mein Site in Deutschland gekauft.
Anja ist nicht die Einzige mit solchen Problemen. Manche Studierende müssen kreativ werden. Sie mieten ein Zimmer ohne offiziellen Vertrag oder greifen auf Couchsurfing zurück. Viele fühlen sich von Teilen der Universität nicht unzureichend unterstützt oder merken erst vor Ort, wie wenig vorbereitet sie waren. Anja hätte sich auf jeden Fall mehr Orientierung gewünscht.
Also ich habe eigentlich nicht mehr erwartet. Also als amerikanischer Student bekommen wir sehr viel Unterstützung von unserer Universität. Und ich wusste, als ich nach Deutschland gekommen bin, dass da würde nicht so viel Unterstützung sein. Aber ich war sehr ärgerlich zum Zeit. Also nicht wegen den Problemen, die ich hätte. Aber ich war ärgerlich, weil niemand bei den Universität oder dem Programm hat mich erzählt, dass es so schwierig sein würde, eine Wohnung zu finden. Also ich wusste, dass es in Deutschland schwierig war, aber ich hatte mich gedacht, also Erfurt ist eine Stadt von 200.000 Leuten. Ich kann bestimmt irgendwo finden und zu leben, auch wenn es nicht so schön ist oder wenn es teuer ist und ich bekam einfach nichts.
Egal woher man kommt, Wohnungssuche macht nie wirklich Spaß. Judith und Lena haben ein paar Tipps für alle, die zum kommenden Semester ein neues Zuhause in Erfurt suchen.
Also ich würde einfach generell zum Abschluss so sagen, wie gesagt, dass man einfach ein bisschen früher anfängt als ich und dass man einfach so halt nach seinem Bauchgefühl geht, was so die WG jetzt zum Beispiel jetzt angeht. Und dass aber, glaube ich, sonst Erfurt schon auch zum Leben so generell eine echt gute Stadt ist und auch so von den Mietpreisen her. Also man findet wirklich gute Sachen und gerade so Studenten-WGs gibt es wirklich auch sehr, sehr viele und sehr, sehr richtig schöne. Deswegen, klar, es ist ein bisschen schwierig, ich habe auch ein bisschen gesucht, aber man wird schon, finde ich, also ja.
Also die sich jetzt schon beworben haben, hoffentlich so früh wie möglich, weil da kommt es wirklich auf die ersten paar Tage an. Auch die SachbearbeiterInnen sind super höflich, super freundlich. Man kann immer auf jeden Fall mal nachfragen, ob man vielleicht was falsch gemacht hat, wie so der aktuelle Bewerbungsprozess aussieht, wie viele BewerberInnen es gibt, dass man sich vielleicht auch schon zeitnah um was anderes kümmern kann. Und wenn man nichts bekommen hat, auf jeden Fall bei WWG gesucht, einfach mal alles, mal gucken, was los ist, viel anschreiben, man bekommt relativ häufig keine Rückmeldung. Sobald man dann aber in Erfurt wohnt, ist es deutlich, deutlich einfacher.
Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Wir hören nun das Lied Moving Out von Billy Joel. Tschüss!
Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Out. You have in mind, yeah, that's what you're all about. Good luck moving up, 'cause I'm moving out.